Ich denke, es ist sehr wertvoll, wenn die austretende Generation noch im Moment dabei ist. Absolut entscheidend ist einfach, dass geklärt ist, wie lange und in welcher Funktion und was da noch gemacht wird und was auch nicht mehr. Und mit der Unterschrift allein ist es nicht gemacht. Und es gibt genug Beispiele, die wir kennen, wo dann der Senior morgen um 7 Uhr am Montag immer noch der Erste ist, der die Belegschaft begrüßt und der Letzte ist, der zu Abend zu der Firma ausgeht und immer noch die Rechnungen kontrolliert und kotiert. Dann ist noch nichts passiert. Es muss wirklich etwas passieren, ab dem Moment, wo es kommuniziert ist.
Die Muriel fragt nach. Der UBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen. Heute mit gerade zwei Gästen im Studio. Zum einen der Pascal Stressle. Er ist Leiter Treuhand Weinfelder und Spezialist für Nachfolgeregelungen. Zum anderen der Frank Halter. Er ist geschäftsführender Inhaber bei der St. Galler Nachfolgepraxis. Zudem ist er Gründungsmitglied und 11 Jahre in der Geschäftsleitung beim Center for Family Business von der HSG St. Gallen.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 13. Folge vom OBD-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich darf die kommende Folge durchmoderieren. Wir sind mittendrin beim Thema Nachfolgemanagement und beleuchten das Thema aus verschiedenen Perspektiven. In der heutigen Folge werden wir vor allem über die interne Nachfolge reden. Und dafür haben wir heute ganz eine spezielle Folge, oder ja, wir haben zwei Gäste, nicht nur jemanden. Und zwar zum einen der Frank Halter, Gründer und Geschäftsführer von St. Galler Nachfolge und Gründungsmitglied vom Center for Family Businesses an der HSG. Und der Pascal Stressle, Bereichsleiter Treuhand bei der OBT. Und die beiden Herren kennen sich schon sehr gut, sind ja gemeinsam auf Projekten unterwegs. Und die haben wir gefunden, passt das sehr gut, wenn wir sie heute zusammen zu dem Thema bei uns haben und dann können gewinnen für die Folge. Genau, liebe Zuhörer, wie immer, wir hoffen, ihr könnt einiges mitnehmen, neue Gedanken, Perspektiven und Wissen und freuen uns auch auf euer Feedback, dass wir den Podcast weiterentwickeln können. Und in dem Sinn würde ich sagen, fangen wir an. Frank, Pascal, schön, sind ihr da.
Danke für die Einladung.
Danke, Muriel.
Ja, ich habe ja nur ganz kurz gesagt, was ihr macht. Könnt ihr euch vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen, Pascal?
Ja, also wie gesagt, ich komme aus dem tiefen Thurgau vom Bodensee, bin jetzt bald seit 10 Jahren bei der OBT, vor 19 Jahren bei einer anderen mittelgroßen Revisions- und Treuhandgesellschaft gewesen und bin schwergewichtig im Beratungsbereich tätig und viel im Nachfolgebereich auch ein bisschen mit Steckerpferd ist.
Genau.
Und im Privaten bin ich...
Ich wollte sagen, Fußballfan.
Ja, genau, im Privaten, wo ich natürlich mit Muriel als Ex-Nazi-Spieler erwähne, als ich grosser Fußballfan bin. In der Schweiz ist das GC, aber ich vor allem in der Bundesliga, bei Dortmund unterwegs, wo ich noch ein bisschen gesponnen habe, wie ein Vereinsmitglied bin und so gerne Aktien habe in dem Verein.
Voll involviert und regelmäßig an das Spiel. Genau. Cool, schön bist du da, Pascal. Frank?
Ja, aufgewachsen im Kanton Aargau, auf St. Gallen studieren und dann bleiben hängen. Ich bin dann 18 Jahre lang im KMU-Institut tätig gewesen. Ich habe zwei grosse Passionen. Eine Passion, die ist auf dem Wasser, mit alles, was mit Wasser zu hat, am liebsten segeln. Und die zweite Passion ist das Thema Unternehmensnachfolge, wo ich die letzten 20 Jahre intensiv durfte das Thema entwickeln, auch fortentwickeln in der Schweiz, denke ich. Und ja, tagtäglich darf ich mit KMU zusammenarbeiten.
Sehr schön, ist ja der Bodensee wahrscheinlich genau dein Terrain für den Wassersport.
Schiff ist am oberen Zürichsee.
Zürich, okay.
Vielleicht okay. Manchmal ein bisschen mehr Thermik.
Okay, gut. Ja, jetzt hast du schon gesagt, ist dein Thema, auch wenn man dich vorstellt, was du machst, wenn du unterwegs bist, absoluter Experte auf dem Gebiet Nachfolgemanagement. Ich komme dir auch gerade von einem Anlass, das ist jetzt zwar schon ein paar Monate her, muss man sagen, aber ja, zu dem Thema. Gut, es gibt ja verschiedene Formen von der Unternehmensnachfolge und wir haben gesagt, wir haben schon über das Thema M&A geredet in einer separaten Aufnahme und heute reden wir über die interne Nachfolge. Welche Optionen gibt es denn da genau? Es gibt ja nicht nur eine interne Nachfolge, oder?
Also die interne Nachfolge verstehen wir natürlich als reine Family Buyout, also wenn man so klassischerweise halt der Kind weitergibt, ja, oder weiterverkauft. Kann aber ein Management Buyout sein, das Kader eingebunden ist, oder ein Management Buy-in, wo reinkommt und das Ganze oftmals noch kombiniert, also über das der Familie, über die externe oder über die interne Familie. Das sind so eigentlich so die klassischen Nachfolgefälle, wo man im Gegensatz zum M&A-Firma nicht andere, sage jetzt Börsen ausschreibt, Investoren sucht, sondern operativ Führungsnachfolge versucht, so sicherzustellen und dann auch die Eigentumsnachfolge.
Okay.
Das Spannende bei dieser Frage finde ich, vor 30 Jahren war klassisch familieninterne Nachfolge als erste Priorität. Und das ist heute wirklich nicht mehr der Fall. Wir reden davon, dass etwa 40% noch familienintern sind und die anderen gehen einen anderen Weg. Und eine spannende Beobachtung finde ich, es gibt zunehmend Teamnachfolge, also es eben nicht nur ein Familienmitglied oder eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter die Firma übernimmt, sondern als Team das zweite oder das dritte gar das Unternehmen übernehmen. Oder eben sogar in der Kombination, wie der Pascal sagt, wo zum Beispiel Familienmitglieder zusammen mit Mitarbeitern das Geschäft übernehmen. Und das gibt ganz spannende Diskussionen. Gerade so aus der Familie raus, wo man vielleicht eine persönliche Nähe hat zum Vater oder zu der Mama. Und gleichzeitig als Mitarbeiterin, Mitarbeiter, man vielleicht mal sogar noch die Stiftung gemacht hat. Und da gibt es ganz spannende Diskussionen.
Absolut. Wieso hat sich denn das so verändert? Also ist es vorher einfach gar nicht so der Vorstellung gewesen oder noch traditionell, man übergibt das? Eben müssen kreativer werden, ja.
Ja, die Gesellschaft verändert sich. Wir haben so zwei, drei, glaube ich, maßgebliche Trends, die es gibt. Im Sinne von, eins heisst Akademisierung. Es ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, dass jemand die Mollerlehre macht, wie es der Vater vorher gemacht hat, oder eine Spenglerlehre, oder wie auch immer. Wir haben das Thema Multioptionsgesellschaft. Viele Junge, die heute sagen, ich will möglichst viele Optionen im Leben offen halten, warum soll ich mich für eine Option entscheiden? Das ist sicher ein zweiter grosser Faktor. Und was wir immer wieder hören, ist so quasi, ich will nicht so viel arbeiten wie du, Papa, wie du es vorgelebt hast. Also das Stichwort Work-Life-Balance, ich habe es zwar fast nicht mehr hören, weil das heisst nicht, dass die Jungen faul wären, im Gegenteil. Aber die Vorstellung von der Lebensgestaltung und wie wir es von der Lebensgestaltung ist natürlich heute eine andere. Und da wäre es falsch, einfach zu sagen, man muss es eins zu eins gleich machen, sondern vielleicht geht es darum, neue und andere Wege zu suchen. Und das sind sicher drei wesentliche Faktoren, die dazu geführt haben, dass die familieninterne Nachfolge nicht mehr Selbstverständlichkeit ist. Immer noch viel der Fall, aber es ist nicht mehr Selbstverständlichkeit. Mm.
Wenn man vielleicht noch ergänzen kann, ist früher jetzt halt 40, 50 Jahre retour, da hat der Vater erwartet, irgendwie sage jetzt plakativ, der älteste Sohn, du hast den Betrieb zu übernehmen, sei es jetzt Maler oder Schreinerei. Und der hat sich dann halt auch verpflichtet gefühlt, um dieser Erwartung nachzukommen. Und da ist heute halt ein bisschen freier. Oder die Jungen sagen auch, wenn sie das nicht machen und so weiter. Ja. Und da führt dann halt vielleicht manchmal auch dann zu besseren Lösungen, als wenn einige gezwungenermaßen muss einen Betrieb weiterführen.
Ja. Absolut. Ja, ich glaube eben Work-Life-Balance oder vielleicht auch einfach mehr Verständnis von der Arbeit, oder was sich verändert hat. Was spielt die Arbeit überhaupt für eine Rolle in der Gesellschaft? Gut, jetzt, wenn man sich mal überlegt, eben meistens irgendwie ist es eine Kombination, interne Nachfolge, Mitarbeitenden und Familienmitglieder. Wie muss ich mir das vorstellen, das Vorgehen? Wir haben es gehabt im MD-Geschäft, ja, das tut man dann irgendwie ausschreiben, an die Leute herbringen. Wie geht man vor bei der Nachfolge? Intern oder
Familie? Also mit, ich sage jetzt mal, ganz viel Gespräch, also jetzt beim M&A-Geschäft ist es vielleicht ein bisschen rein technisch mit Zahlen und dann gibt es Unternehmenswert und dann schreibt man das aus und sucht den Käufer. Da ist der Käufer oder die möglichen Käufer sind ja da schon meistens so ein bisschen im Vordergrund. Die Wertgestaltung kommt nachher auch, aber viel geht es auch um Führungsnachfolge. Also man muss die Teams halt auch ein bisschen begleiten, man muss den Senior begleiten. Was heisst das? Eine Nachfolge. Ja. Weil beim M&A ist dann halt einfach, ich sage jetzt, das Produkt, das verkauft ist und das ist in neue Hände. Und da ist ja dann ein bisschen flüssend, die Führungsnachfolge. Und am Schluss kommt dann noch die Eigentumsnachfolge, sprich der Verkauf. Der kann aber zeitlich verzögert sein, der kann später kommen. Aber zuerst muss immer mal die Führungsnachfolge halt mit den Leuten geregelt besprochen werden und die angeführt werden. Das ist so ein grosser Challenge halt eben auf den Soft Skills, sage ich einmal.
Ja, es ist wirklich zu beobachten, beim externen Verkauf kommen ja eigentlich ein Käufer und Verkäufer aufeinander zu. Es geht um ein klares Übertragungsobjekt. Und sind eine Art wie auf Augenhöhe begegnen sich die. Und familienintern, man meint sich zwar gut zu kennen, weil er sich 25, 30 Jahre lang geliebt und geneckt und geärgert hat. Aber die Frage ist dann für uns immer, wie viel wird denn wirklich geredet?
Ja.
Und es geht um, in der Familie hat es so etwas wie hierarchisches, Eltern sind Eltern und Kinder sind Kinder.
Mhm.
Egal wie alt man quasi ist,
ja.
Aber das ist eine Rolle, die man hat. Und aus dieser Rolle raus quasi in die Unabhängigkeit, Autonomie, als Geschäftspartner auf Augenhöhe sich zu begegnen, das ist in dem Sinn eine grosse Hürde, wo das Thema überhaupt in einen Dialog hier kommt, unter anderem Prämisse, eigentlich die grösste Herausforderung ist. Und bei Mitarbeitern ist es ja nicht anders, weil wie soll ich meinem Chef begegnen, der zukünftig vielleicht sogar noch mein Angestellter ist? Also es ist auch da das Emanzipieren aus einer Angestelltenrolle auf eine Augenhöhe gegangen, in eine Verhandlung mit einem Geschäftspartner und umgekehrt aber auch zulassen, dass meine Kinder oder mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin jetzt als Geschäftspartner auf Augenhöhe zu akzeptieren. Und auf dem Papier ist das also einfach, zwar, aber es geht ja um das Verändern von Verhaltensweisen, Routinen, die man 25 Jahre lang unreflektiert einfach so gelebt hat.
Ja, absolut.
Und das ist eigentlich aus meiner Optik die grösste Hürde. Und alles andere, was vielleicht in einer externen Transaktion, M&A-Prozess, am Anfang ins Zentrum gestellt wird, wie Wert, Preis, Finanzierung, kommt eigentlich in diesen internen Prozessen fast erst am Schluss und ist eigentlich wie nur noch Mittel zum Zweck.
Mhm.
Bedingt aber, man weiß, was man will. Und ja. Das ist eigentlich da, wo die Zeit braucht, wo wirklich eine Zeitinvestition ist.
Ja, da sind wir schon voll drin. Jetzt sind ganz viele wichtige Schlagwörter schon gefallen. Also wir haben zum einen gehabt, die Führungsnachfolge versus die Eigentümernachfolge, dass das ja tendenziell, ist es meistens, kann man sagen, zeitversetzt stattfindet.
Mhm.
Ja. Dann, ja, eigentlich, wo man sagt, das ist dann mehr Formsache am Schluss noch, irgendwie das Finanzielle, der Preis daran, den man tut, sondern zuerst geht es um etwas anderes, um irgendwie die Emanzipation, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Du hast gesagt, Frank, Stichwort Zeit, das braucht halt Zeit. Was heisst das? Wie lange ist das? Ist das
ich habe schon familieninterne Nachfolger dürfen begleiten, wo man zwar in eineinhalb Jahren quasi wie durch war und alle Verträge unterschrieben sind.
Ja.
Dafür hat es plötzlich im Nachgang noch Themen gegeben, die plötzlich aufgepoppt sind. Und andere Familien, wo man bis 8 Jahre unterwegs war, von den ersten Gesprächen, das Entwickeln von Jungen, haben noch eine Ausbildung, Fortbildung gemacht, ins Ausland gegangen. Bis zum Moment, wo es dann wirklich in die volle Verantwortung gekommen sind, nicht nur Führungsnachfolger, bis hin sogar, dass sie wirklich als Eigentum antreten sind.
Ja.
Ja.
Gibt es eine Empfehlung, die ihr aussprecht? Also wahrscheinlich heisst es immer, man kann nicht genug früh anfangen, aber trotzdem.
Also die Empfehlung ist wirklich, man sollte früh anfangen, also jetzt nicht mit 40, das ist vielleicht ein bisschen eher früh, außer weil ich mit 45 schon an die Südsee. Aber halt, ja, so mit 50, 55 sollte man sich dann schon konkret mal Gedanken machen. Wenn man will, mit 60, 65 so langsam ins zweite Glied zurücktreten. Oder?
Ja.
Und wenn man das nicht will, dann liegt es halt vielleicht auch einem Berater zum einen, vielleicht mal schmackhaft machen, willst du den Prozess nicht langsam anstoßen und nicht bis 60 arbeiten, wie das früher vielleicht öfters der Fall war. Ja? Weil eben die Zeit läuft, wie der Frank gesagt hat, das können mehrere Jahre reingehen, bis alles bereit ist. Im Gegensatz zum M&A, wo man halt vielleicht kann in 3, 4, 5 Monaten durchziehen.
Ja.
Toll. Würde ich unterschreiben. Eigentlich fängt noch an, wenn ich einsteige. Weil ich muss mir echt die Frage stellen, was passiert, wenn ich wegfalle.
Ja. Das ist eigentlich die erste Frage. Das könnte ja jederzeit jetzt,
richtig,
ja, bös gesagt, passieren.
Und wenn ich noch kleine Kinder daheim habe, etc., Familien und Hunde und Eigenheim, dann kann ich auch gar nicht gross ansparen. Also ist dann die Frage, eigentlich, wenn ich irgendwo um die 50 bin, wie kann ich noch meine Vorsorge in dem Sinne öffnen? Das ist auch schon Teil der Nachfolge. Weil je mehr Vorsorge ich geleistet habe, desto mehr Handlungsfreiraum habe ich wieder hinten raus.
Ich
bin vielleicht zum Beispiel nicht auf einen maximalen Kaufpreis angewiesen.
Mhm.
Aber das ist Strategiezeit, die es braucht. Eigene Strategie in dem Moment, wie es der Pascal sagt, und ich habe nicht private Vermögen aufgebaut in 10, also einfach so geschwind in 2 Jahren, sondern brauche ich 10, 15, 20 Jahre, um eben die Freiheit zu schaffen.
Ja.
Und darum kann es nicht früh genug sein.
Wie ist denn so der Prozess konkret? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wer kommt zu euch? Zu euch kommen die aktuellen Geschäftsführer und sagen, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen. Oder wie läuft das so?
Ja, ich sage jetzt mal, bei mir oder bei uns jetzt von oben, ist vielleicht der Kanal ein bisschen anders. Da kann nachher der Frank sagen, wie das bei ihm ist. Bei uns sind es natürlich vielfach Kunden, Beratungstreuhandkunden, Wirtschaftsprüfungskunden, die eh schon Kunden sind, wo man dann halt jeweilig Mandatsleiter dann das mal anstoßt und sagt, du hast nicht das Gefühl, wir könnten mal langsam darüber reden. Und dann sind wir ein paar Leute, OBT-intern, die dann an Bord geholt werden, um den Prozess anstoßen und ja, mal erste Gespräche führen. Wir können nachher vielleicht noch schauen, wie denn da dann so weitergeht. Ja.
Das ist sicher, wie man aus Bestandeskunden raus. Mhm. Bei uns ist es eigentlich andersrum, dass Leute, Familien, die sagen, wir wollen jetzt den Prozess lancieren, entweder um einfach mal eine Auslegeordnung machen, was wollen wir überhaupt, oder schon konkrete Vorstellungen haben, mit wem sie was wollen übertragen, wo man eigentlich wirklich von quasi Start, Zeitpunkt Null starten und eine Auslegeordnung machen, Zahlen anschauen, Einzelgespräche führen, vielleicht Familienwörter machen, um die Willensbildung. Und dann aber hinten raus, und das ist dann für uns umgekehrt wieder wichtig, dass wir dann auch rechtzeitig die Fachexperten wieder einbinden. Mhm. Also wenn es dann um Zahlen, Steuern und rechtliche Themen geht, als Generalist muss man das Verständnis haben für das, aber wenn es wirklich um die technische Umsetzung geht, wo wir dann wieder die Fachberatung dazu nehmen, wie beispielsweise den Pascal oder andere.
Ja. Das passt vielleicht gerade zum Stichwort, wir arbeiten ja auch oft oder auch ab und zu zusammen im Mandat. Ich nehme unterschiedliche Perspektiven ein. Du hast gerade gesagt, eben die Fachexpertise. Könnt ihr etwas dazu sagen? Wie muss ich mir das vorstellen, die Zusammenarbeit?
Es ist eigentlich schon in beide Richtungen gelaufen. Sei es eine Familie, die läuft, Eigentumsnachfolgeüberlegungen macht, anfängt Sachen umstrukturieren, zusammen mit dem Pascal, zum Beispiel Immobilien rausnimmt, um da langfristig gut aufgestellt zu sein. Und dann aber merke ich zusammen das Thema Führungsnachfolge, wo wir wollen und müssen angehen, dass wir das in der Rollenklarheit sauber haben und dann bist du schon auf uns zugekommen. Und umgekehrt sind wir schon mit Führungsnachfolge gestartet und dann hat es geheissen, eigentlich ist unser Treuhänder, ich meine jetzt das wertfreie Feld-Wald-Wiesen-Treuhänder, und wir brauchen mal einen, der das ein bisschen differenzierter anschaut, und dann sind wir auf dich zugekommen, wie es in der Region war, und so kann das mal vom einen Weg herkommen oder mal andersrum.
Aber so, also das Verständnis ist eigentlich, wenn es dann eher um die Eigentumsnachfolge geht, sind wir eher bei dir, Pascal, weil es dann ums Finanzielle geht. Du hast auch mal so gesagt, Brut heiratsfähig machen so schön und das Ganze ein verschlankt. Ich kann vielleicht dann auch noch etwas dazu sagen. Und Frank, bei dir dann mehr die Führungsnachfolge konkret. Wie können wir eigentlich eben auf Augenhöhe begegnen und die Abhängigkeiten auflösen?
Oder? Richtig, ich würde es manchmal so formulieren. Mit der Führungsnachfolge schauen wir, oder versuchen wir zu schauen oder sicherstellen, dass der Motor rund läuft, weil der Motor generiert freien Cashflow, also Liquidität, die dann der Pascal braucht, damit sein Finanzierungsmodell zum Beispiel funktioniert.
Okay.
Also das muss Hand in Hand laufen. Ja. Nur das eine oder nur das andere, gerade im KMU-Bereich, greift wirklich zu kurz.
Ja, okay. Ich habe es gerade gesagt, Brut heiratsfähig machen, ein bisschen zu verschlanken. Kannst du zu dem noch etwas sagen, um was es dort eigentlich genau geht?
Ja, ich weiss, das ist so eben mein Schlagwort, aber das ist sinnbildlich eigentlich das beste Beispiel. Und da fängt auch früher die Beratung an. Es hat immer noch viele Berater, Treuhänder, die sagen, ja, nimm ja kein Geld zu der Firma aus, kannst du noch steuern, und dann wird die Firma auch schwerer und schwerer und schwerer. Und am Schluss kommt man dann in die Nachfolge, sei es jetzt M&A oder Nachfolge. Und dann habe ich halt irgendeine Brut mit Kleidergröße 48. Und die ist dann ein bisschen schwieriger zu vermitteln, als wenn ich eine mit Kleidergröße 36 habe. Darum ist einmal das sinnbildliche Beispiel. Und darum muss man die Brut verschlanken. Sprich, halt eben, der Frank hat es vorhin mal erwähnt, kann man Immobilien abspalten, man kann Substanzdividende, da gibt es x Modelle. Aber ich muss sie wirklich schlanker machen, dass sie in ein Kleid passt, wo man dann auch irgendeinen Partner kann finanzieren kann, was tragbar ist, das Ganze. Ja.
Genau, also es geht eigentlich um Finanzierung, dass überhaupt als Käufer, dass man sich überhaupt leisten kann, das Päckchen zu erwerben, oder?
Ja, niemand will unnötige Substanz kaufen, ja, wo der Betrieb nicht braucht, sondern man, ja, will nur das kaufen, was man auch braucht, um den eigentlichen Geschäftszweck verfolgen und die optimale Rendite-Ertragskraft herbringen.
Ja.
Und der Verschlankungsprozess, der geht eben in wenigen Fällen innerhalb von einem Jahr. Mhm. Darum sollte man schauen, dass es gerne nie so weit kommt.
Ja, ja, ja.
Das war es von dem ersten Teil zu dem spannenden Podcast mit dem Thema Nachfolgeregelung. Wenn ihr wollt wissen, wie es weitergeht, dann bleibt doch einfach dran und hört Teil 2.